Jetzt sieht das alles, glaube ich, soweit gut aus. Und dann sage ich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute mal wieder aus Nordheim. Und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ich bin Frauke Heiligenstadt. Ich bin Abgeordnete des Deutschen Bundestages seit Oktober 2021, also jetzt gerade mal 5 Monate knapp. Und ich komme aus Gillersheim. Das ist ein kleiner Ort im Landkreis Nordheim mit 1000 Einwohnern und liegt mitten in meinem Bundestagswahlkreis 52, der sich vom Harz, Bad Harzburg-Goslar bis in den Süden Walkenried und Osterode erstreckt und in den Westen dann bis nach Dassel und Hardexen geht.
Mhm. Und wie bist du zur Schule gegangen? Also ich fange immer ganz früh an. Wie bist du aufgewachsen? Bist du schon immer im Landkreis Nordheim gewesen oder bist du zwischendurch auch mal unterwegs gewesen?
Also ich bin in Nordheim geboren und zur Welt gekommen, aber nur, weil es damals kein Krankenhaus vor Ort gab.
Okay.
Ich bin in einer 6-köpfigen Arbeiterfamilie groß geworden. Mein Vater war Dachdecker, meine Mutter hat sich um die Kinder gekümmert, ist später dann als Reinigungskraft im Krankenhaus tätig gewesen. Wir sind 4 Kinder zu Hause gewesen und ich war das 3. Kind.
Mhm.
Und bin dann von meinem, ich glaube, 3. oder 4. Lebenstag an in Gillersheim aufgewachsen. Mhm. Dort im Grunde genommen auch immer verwurzelt geblieben und dort lebe ich ja auch heute noch.
Mhm.
Zwischendurch bin ich allerdings auch mehrere Jahre in Hannover gewesen, habe da studiert. Das ist ein Fachhochschulstudium gewesen. Heute würde man sagen, ein duales Studium. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin und habe bei der Stadt Nordheim die Ausbildung gemacht und das duale Studium. Ich komme aus ländlichen Strukturen, bin also ein echtes Dorfkind.
Mhm.
Und meine Eltern zum Beispiel haben unter anderem auch noch Plattdeutsch gesprochen. Das heißt, ich kann schon auch noch Plattdeutsch sehr gut verstehen. Ich spreche doch noch ein Blätten Plattdütschen chillissen. Das ist also auch etwas, was ein bisschen was mit meiner Identität auch zu tun hat. Allerdings, ich kann es nicht so gut sprechen. Das muss man sagen, weil meine Eltern immer gesagt haben, dass sie mit uns nur Hochdeutsch sprechen, weil sie eben in der Schule selbst Nachteile hatten, dadurch, dass sie als Kinder nur Plattdeutsch sprechen konnten. Wir kommen heute, würde ich sagen, aus sehr einfachen Verhältnissen oder ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich hatte aber eine super Kindheit und bin total glücklich gewesen, habe mich mit meinen Geschwistern super verstanden. Bis heute tue ich das auch noch. Also wir haben zwar natürlich den üblichen Zoff gehabt, den man unter Geschwistern hat, aber es ist schon toll, wenn man auch mit mehreren Kindern groß werden kann. Insgesamt ist meine Familie auch sehr groß. Also nur mal als Beispiel, meine Mutter ist das 9. von 17 Kindern gewesen.
Oh, wow.
Also meine Großeltern hatten eben 17 Kinder, Großeltern mütterlicherseits. Und deswegen war bei uns irgendwie immer was los. Es gab ganz viele Cousins und Cousinen. Und mein Vater, der kommt auch aus einer Familie mit 4 Kindern. Insofern bin ich das gewohnt, mit vielen Menschen umgeben zu sein und auch durchaus familienorientiert. Habe ganz viel in meiner Kindheit und Jugend dann im Verein verbracht, habe ganz viel Sport gemacht. Handball war natürlich, ich sag mal, vom 8. bis zum 28. Lebensjahr mein Leben. Ich habe dazu auch, ein bisschen später habe ich Tennis gelernt, habe Jazz-Tanz gemacht, habe Touren gemacht als Kind. Das war eigentlich so meine Basis. Und so bin ich halt auch in Verein und in der Gemeinschaft groß geworden. Teilen ist im Grunde genommen von Anfang an immer ganz wichtig für mich gewesen und was für die Gemeinschaft machen. Und vielleicht ist mir da auch so ein bisschen politische Arbeit auf den Weg gegeben worden. Meine Eltern sind in der SPD gewesen, mein Bruder, meine Schwester. So bin ich dann auch irgendwie in die politische Arbeit gekommen. Wobei Motivation damals war, dass wir uns mit mehreren Jugendlichen für einen Jugendraum in unserem Dorf eingesetzt haben.
Okay, und wie alt warst du dann, als die Motivation dich gepackt hat?
Ich bin mit 16 in die SPD eingetreten. Meine ältere Schwester hat mir damals noch die Parteibeiträge ausgelegt. Und ja, ich glaube, 16 war ich auch so in dem Alter, als wir uns damals um den Jugendraum gekümmert haben. Es war auch die Phase, als es in Niedersachsen noch für die Fahrt, nee, also für, ja, für Schülerinnen und Schüler, so muss man sagen, Schüler-BAföG gab.
Aha.
Meine Eltern haben, wie gesagt, kein hohes Einkommen gehabt und ich habe Schüler-BAföG bekommen. Gillersheim-Nordheim, ich bin zum Corvinianum Nordheim zur Schule gegangen, sind 15 Kilometer Fahrtstrecke eine Strecke gewesen. Und damals musste man noch ab der 7. Klasse die Fahrkarte selbst bezahlen.
Hm, okay.
Das war nicht wenig. Das waren, ich meine, mich zu erinnern, irgendwie über 70 D-Mark damals. Mhm. Und bei 4 Kindern ist das natürlich dann auch schon ein ordentlicher Batzen Geld, der dann so nach und nach immer fällig wird. Und da war das Schüler-BAföG super wichtig und richtig, mal abgesehen davon, dass zum Schulstart ja die Bücher auch total teuer waren und so weiter. Aber dann ist von dem damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht das Schüler-BAföG abgeschafft worden.
Hm.
Ich musste wieder eine Fahrkarte kaufen und bezahlen und das habe ich natürlich nicht können.
Mhm.
Und daraufhin bin ich dann doch einige Jahre mit dem Fahrrad von Gillersheim nach Nordheim zur Schule gefahren.
Ja.
Und zumindest so, wo es ging, so von März bis Oktober war das meistens. In den Wintermonaten habe ich dann die Fahrkarte gekauft, habe immer viele Nachhilfekinder gehabt, habe mir sozusagen das Geld für die Fahrkarte über Nachhilfe erarbeitet. Und ja, mit jeder Fahrt mit dem Fahrrad ist im Grunde genommen die Motivation gewachsen. Das kann so nicht sein. Ob ich Abitur mache oder nicht, darf nicht davon abhängig sein, dass meine Eltern mir das bezahlen können oder nicht.
Hm.
Das war schon irgendwie so ein Antreiber auch. Ich habe selber eben erleben müssen, wie meine ältere Schwester mit Abschluss der Klasse 10 vom Gymnasium Corvinianum runtergenommen wurde von meinen Eltern, so hat man das damals formuliert, weil mein Vater natürlich gesagt hat, ich habe 4 Kinder, wie soll ich das machen? Ich kann das Abitur nicht für alle 4 finanzieren, also muss sie eine duale Berufsausbildung machen.
Ja.
Und das wollte ich nicht und meine ältere Schwester hat auch immer gesagt, du machst Abitur. Aber das war dann eben schon ein intensiver Weg auch, sich da so ein bisschen durchzukämpfen. Und vielleicht motiviert das dann eben auch. Einmal so eine örtliche Sache, einen Jugendraum zu sehen, es bewegt sich was. Und dann aber eben auch so eine Motivation zu bekommen, es muss sozial gerecht zugehen.
Mhm. Ernst Albrecht hat das abgeschafft. Der ist doch der Vater von Ursula von der Leyen gewesen und ist in der Union auch, oder?
Ja.
Was war denn die Begründung, dass das abgeschafft worden ist?
Ach, das, ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht so richtig nachvollziehen können. Das sind natürlich hohe Kosten.
Mhm.
Und dann ist ja damals auch das BAföG, war es ja auch die Frage, ist das vom Land zu finanzieren oder vom Bund?
Mhm.
Und damals waren natürlich auch im Grunde genommen schon Sparbemühungen auch in der öffentlichen Diskussion. Also die SPD hat sich immer sehr stark dafür eingesetzt, dass es den sogenannten zweiten Bildungsweg gibt, dass man Aufstieg durch Bildung im Grunde genommen erlangen kann. Und ich sag mal, die damaligen konservativen Kräfte waren eher so in der politischen Diskussion nicht so progressiv angelegt, so würde ich das jetzt mal sagen. Ich will das gar nicht verurteilen und da irgendwie jetzt politische Zuschreibungen machen.
Mhm.
Das ist, heute wird das sicherlich auch anders gesehen von der CDU, aber damals ist das abgeschafft worden.
Mhm. Okay. Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es das sogar wieder. Ich weiß aber nicht, wie genau der Stand der Dinge ist, was das Schüler-BAföG angeht.
Also mittlerweile ist in jedem Fall so, dass man bis einschließlich Klasse 10 die Fahrkarte erstattet bekommt.
Genau, ja.
Sodass das Thema schon mal abgeräumt ist.
Mhm.
Wir setzen uns ja schon seit einigen Jahren in Niedersachsen auch dafür ein, dass wir ganz gerne auch bis zum Abitur und in der dualen Berufsausbildung die Schüler Fahrkarten erstatten können. Das ist im Moment finanziell noch nicht so vollständig möglich gewesen, aber wir haben jetzt in Niedersachsen, das konnte ich auch noch mit vorbereiten, weil ich ja vorher Mitglied des Landtages war, haben wir das eingeführt, dass jetzt die Schülerinnen und Schüler nicht mehr als 30 Euro im Monat zahlen müssen oder 1 Euro am Tag, so kann man es vielleicht auch formulieren. Hm. Das ist noch nicht eine vollständige Freiheit von Schülerbeförderungskosten, aber immerhin schon die richtige Richtung. Insofern dauert es ganz schön lange, bis wir so weit sind, dass man dann auch bis zum Abitur keine Kosten hat. Aber ich habe mitgewirkt auch an der Tatsache, dass wir die Kindergartengebühren abgeschafft haben in Niedersachsen und auch die Studiengebühren abgeschafft haben. Ah. Denn wir waren eines der wenigen Bundesländer, was ja noch Studiengebühren lange Zeit erhoben hat. Insofern, ich habe ein bisschen was da auch geschafft von dem, was ich mir dann damals vorgenommen habe.
Genau, und die Studiengebühren wurden wann abgeschafft, weißt du das?
2013.
Ah ja.
Wir haben 2013 das erste Kabinett von Stefan Weil gehabt. Damalige Wissenschafts- und Kulturministerin war Gabriele Hein-Kleitsch von den Grünen. Meine Kollegin, ich war ja Kultusministerin.
Genau.
Und ich weiß noch, wie das war, als dann der Ministerpräsident gesagt hat, ja, jetzt werden wir die Studiengebühren abschaffen. Das war auch Bestandteil des Koalitionsvertrages mit den Grünen damals. Aber jedes Ressort muss auch einen finanziellen Beitrag leisten. Hm. Das war so eine Art Klingelbeutel-Aktion für die Studiengebühren. Und ja. Mein Haus, also das Kultusministerium, hat ja den größten Etat. Hm. Und wir mussten schon auch ganz schön was dazu beitragen, dass wir eben auch die Studiengebühren abgeschafft haben. Gott sei Dank ist das nicht vollständig über den Lehreretat dann abgerechnet worden, sondern wir konnten das anders regeln. Der ist halt rausgerechnet worden aus dem Anteil des Kultusministeriums, aber es ist schon auch ein harter Einschnitt gewesen. Aber uns war es prioritär wichtig, Studiengebühren in Niedersachsen abzuschaffen. Mhm. Das war ja eine Kernwahlaussage und die haben wir dann auch damals umgesetzt. Das war ein tolles Gefühl, dann bei dem Gesetz aufzustehen und zu sagen, ja, jetzt ist auch Niedersachsen studiengebührenfrei.
Das glaube ich, ja. Also war es wirklich eins der letzten Bundesländer, hast du gesagt.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie im Moment die Situation bei den Bundesländern ist, ob noch irgendwo Studiengebühren erhoben werden. Aber es war dann schon so, dass Niedersachsen immer so ein negatives Saldo hatte. Das heißt, es sind mehr Studentinnen und Studenten oder mehr Landeskinder in Anführungszeichen, so nennt man das, haben das Land verlassen und in anderen Bereichen studiert, als zu uns gekommen sind. Und das ist natürlich ja so eine Art Brain Drain, wenn man das so will. Und das war dann natürlich auch für die niedersächsischen Hochschulstandorte nicht so gut. Natürlich gibt es noch private Hochschulen oder Fachhochschulen, wo auch Beiträge erhoben werden. Und ich sag mal, der Semesterbeitrag wird ja momentan auch noch erhoben. Das heißt also für das Studententicket und ja Verwaltungsgebühren. Also heutige Studierende sagen schon, naja, so ganz gebührenfrei ist es nicht. Aber also es sind 500 Euro pro Semester gewesen, die wir ja, dann nicht mehr erhoben haben.
Hm. Ja, ich studiere in Berlin selber und ich muss auch um die 300 Euro Semesterbeitrag zahlen, eben für eine Fahrkarte und so weiter. Mein Bruder hier in Niedersachsen studiert an der Uni Göttingen und der ist bei über 400 Euro. Also ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ich glaube, es ist schon mal sehr gut, dass man nicht mehr nur für die reine Lehre zahlt, sondern eben für die Transportmittel und so weiter.
Genau, also da hat man ja die Gegenleistung in Anführungszeichen und Niedersachsen ist flächenmäßig ein bisschen größer als Berlin und da ist dann vielleicht einfach das Ticket auch deutlich teurer. Das wird ja über die Studentenwerke dann auch entsprechend verhandelt. Ja, natürlich wird zu Recht kritisiert, dass auch dieser Beitrag jetzt wieder steigt und so eine quasi zweite Studiengebühr ist. Aber ich sag mal, wenn wir sie damals 2013 nicht abgeschafft hätten, dann muss man sich auf den jetzigen Beitrag, den man bezahlt, immer noch mal die 500 Euro mindestens draufrechnen. Und das wäre ja wirklich dann schon ganz schön heftig.
Ja, natürlich. Und deshalb, ich glaube, da können wir schon ganz glücklich sein, dass wir die derzeitige Situation in ihrer Form, wie sie jetzt ist, haben. Und ja, aber die Aussicht, dass man das irgendwann komplett kostenfrei anbietet, gibt's aber dann nicht, ne? Weil das utopisch wäre wahrscheinlich.
Also was jetzt da das Studententicket angeht, glaube ich, wird das so schnell nicht finanziert. Aber wir wollen ja erreichen, dass wir mindestens die Kosten für die Schülerbeförderung bis zum Abitur beziehungsweise während einer dualen Berufsausbildung erstatten. Und da haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht mit dem sogenannten, ja, es ist nicht ein Euro-Ticket, das wäre die falsche Bezeichnung, aber eben, dass nicht mehr als 30 Euro im Monat bezahlt wird. Und irgendwann hoffe ich, dass wir den Schritt auch erreichen, dass wir auch 30 Euro nicht mehr pro Monat finanzieren müssen. Allerdings ist das schon auch nicht wenig Geld, was man dann investieren muss. Und angesichts der heutigen Situation, Stichwort, wir wissen eigentlich gar nicht, wie es weitergeht mit der Ukraine-Krise und der Finanzierung der öffentlichen Haushalte, da kann man, glaube ich, gar nichts versprechen in die eine oder andere Richtung.
Ja, okay. Bevor wir uns den großen gesellschaftspolitischen Themen widmen, würde ich noch mal kurz auf deine Schulzeit zurückkommen. Du warst auch auf dem Gymnasium Corvinianum, hast du gesagt. Hattest du denn eine schöne Schulzeit dort und hast du noch irgendwelche lustigen Geschichten in Erinnerung oder irgendwelche Lieblingslehrer gehabt?
Also mein erster Klassenlehrer damals war Wolfgang Händel.
Ach, ja, den kennt man ja.
Und den habe ich ja auch in politischen Zusammenhängen immer wieder getroffen. Und er ist auch Lehrer ja gewesen, der dann im Philologenverband organisiert war. Mhm. Und das war ja ein Verband, der mich als Ministerin durchaus sehr kritisch begleitet hat. Aber es war eben einer meiner, ja, wie soll ich sagen, Lieblingslehrer oder eben sehr, sehr, sehr vertrauter Lehrer, der mich auch durchaus unterstützt hat. Und er hat Mathe und Physik unterrichtet. Und Mathe habe ich eigentlich total gerne auch gemacht. Ja, lustige Begebenheiten. Natürlich erinnert man sich, glaube ich, am ehesten an Klassenfahrten, an gemeinsame Ausflüge. Ich habe unter anderem auch mit in der Handballmannschaft des Corvinianum gespielt, da haben wir viel gemacht. Das ist dann so jahrgangsübergreifend ja auch eine schöne Erfahrung. Und ich gehörte halt zu den Verrückten, würde man heute sagen, die sich dafür entschieden haben, ihr Abitur in den Leistungsfächern Latein und Englisch zu machen. Hm. Und Latein war damals eher eine Rarität. Mhm. Deswegen sind dann immer der 12. und der 13. Jahrgang zusammengelegt worden. Das ist ja auch egal, ob man Ovids Metamorphosen im 12. oder im 13. Jahrgang liest. Und dadurch ist natürlich auch so eine Gruppe zusammengeschweißt worden, wenn das dann nur 6 pro Jahrgang sind, wenn wir nur 12 Schülerinnen und Schüler dann in Latein Leistungskurs haben, ist das so eine kleine, verschworene Gemeinschaft. Das war schon ganz nett. Allerdings wollte ich ja damals, habe ich Latein als Leistungsfach gehabt, weil ich Medizin studieren wollte und Ärztin werden wollte. Das war aber die nächste Hürde in meinem Leben, weil damals das Studenten-BAföG dann so hoch war und wieder zurückgezahlt werden musste. Das war ja als Darlehen ausgelegt, dass ich mir schlechterdings aus den Verhältnissen, aus denen ich kam, überhaupt nicht vorstellen konnte, wie ich 20.000 D-Mark, muss man sagen, so teuer wäre das in etwa gekommen. So ein Medizinstudium ist ja auch nicht so mal eben nach 3 Jahren fertig, wie ich 20.000 D-Mark hätte zurückzahlen müssen. Also das konnte ich mir aus der Situation, aus der ich kam, einfach nicht vorstellen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, kann ich vergessen. Also ich kann nicht studieren, das ist alles viel zu teuer. Und habe dann was gesucht, wo ich sozusagen während des Studiums schon auch Geld verdiene und bin dann eben in der Kommunalverwaltung gelandet bei der Stadt Nordheim.
Genau, das hatte mir auch der Bürgermeister schon erzählt. Simon Hartmann hat nämlich gesagt, dass er ja weiß, dass du eben auch diesen Weg gegangen bist. Und ich glaube, seine Entscheidung war ähnlich. Ich glaube, er hat auch bei der Stadt angefangen. Das ist ja ganz witzig irgendwie, dass einige aus der SPD hier vor Ort dann doch im politischen Kontext sozusagen angefangen haben.
Ja, wobei ich immer sagen muss, als ich bei einer Kommunalverwaltung gearbeitet habe, habe ich eigentlich gar nicht politisch gearbeitet. Also natürlich gibt es da auch politische Beamte, oder hat es damals auch schon gegeben. Aber ich bin ja erstmal als Sachbearbeiterin im Rechtsamt sozusagen gestartet. Und da erfüllt man einfach seine Aufgaben und die waren sehr vielfältig. Also von Schadenssachbearbeitung über Bußgeldbescheide bis Widerspruchsbearbeitung und so. Da lernt man so eine Verwaltung ganz gut kennen. Und dann habe ich von 1993 bis 2003 das neue Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften aufbauen können. Und eben 10 Jahre wirklich eine sehr interessante Tätigkeit gemacht mit Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, mit Wirtschaftsförderung, mit Stadtmarketing aufzubauen. Die Stadthalle war dabei und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. So eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit eben auch gehabt. Und als ich dann 2002 meinem damaligen Bürgermeister gesagt habe, dass ich jetzt für den Landtag kandidiere, da hat er dann zu mir gesagt, ach, das findet er ja richtig gut, weil ich wäre ja sowieso eine rote Socke. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt gar nicht verstanden, weil ich meine Aufgaben in der Stadtverwaltung auch gar nicht so politisch wahrgenommen habe. Natürlich habe ich das erste Mal schon 1986 für den Ortsrat in Gillersheim kandidiert, war dort auch einige Jahre Ortsbürgermeisterin und habe dann 1991 für den Gemeinderat kandidiert und war natürlich als SPD-Kommunalpolitikerin, ich sag mal, in meiner kleinen Gemeinde bekannt. Mhm. Aber politische Arbeit ist dann wirklich erst so richtig deutlich geworden für mich, als ich dann auch mich entschieden hatte, für den Landtag zu kandidieren.
Genau, und die erste Landtagskandidatur war dann wann?
2003.
Ah ja, 2003. Hat das geklappt?
2003 hat Sigmar Gabriel als Spitzenkandidat für die SPD und als Ministerpräsident kandidiert. Er hatte damals ja im Laufe einer Wahlperiode das Amt des Ministerpräsidenten übernommen. Und wir sind 2003 mit 13% minus krachend als SPD abgewählt worden. Mhm. Von damals 86 oder 87 Abgeordneten in der SPD-Landtagsfraktion bis 2003 sind dann nur noch 63 übergeblieben. Mhm. Und von den 63 sind 9 nur direkt gewählt worden.
Oh, krass.
Und insgesamt sind nur 2 neue direkt in den Landtag gewählt worden. Und diese beiden Neuen, die in den Landtag direkt gewählt worden sind, 2003, das waren die jetzige Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, und meine Person. Ah. Also 2 Frauen. Das fand ich ganz besonders gut. Ja. Und wir haben auch, seitdem wir in den Landtag gewählt worden sind, 2003, auch ein gutes Miteinander und sind auch persönlich befreundet.
Ach, das ist doch schön. Und wie hast du es geschafft, die Nordheimerinnen und Nordheimer von deiner Person zu überzeugen?
Ich kannte natürlich durch meine kommunalpolitische Tätigkeit viele und war durch das Stadtmarketing und durch meine Tätigkeit im Gemeinderat und als Ortsbürgermeisterin in Gillersheim häufiger auch schon mal in den örtlichen Zeitungen. Mhm. Damals gab es ja noch gar nicht so intensiv Facebook oder sowas ähnliches. Insofern war ich einfach als Person auch schon etwas bekannter, als dass meine politischen Mitbewerber waren. Und ich glaube, durch meine Arbeit und sowohl ehrenamtlich wie auch hauptamtlich kannten mich einige schon und haben gesagt, ja, haben mir das wohl zugetraut. Mhm. Ich hatte auch erst, bevor ich mich entschieden habe, für den Landtag zu kandidieren, hatte ich auch erst ein paar Mal gesagt, nein, das mache ich nicht, weil ich ja immerhin eine 7-jährige Tochter hatte. Ja. Und ich wusste schon, wie das war, wenn man ein Kind hat und eben voll berufstätig ist. Und wenn man stattdessen jetzt nicht voll berufstätig ist, sondern voll Politikprofi sozusagen wird, dann fürchtete ich dann noch weniger Zeit für meine Familie zu haben.
Mhm. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich eine gute Entscheidung, das erstmal zu verschieben.
Ja, naja gut, also mit 2003 war es ja dann so, dass ich dann beim dritten Mal allerdings gesagt habe, als man mich für das Jahr gefragt hat, na, ich mach's jetzt doch. Mhm. Und bin dann 2003, als meine Tochter 7 Jahre alt war, dann doch in den Landtag ja gewählt worden. Bei uns zu Hause ist es so, mein Mann ist Küchenmeister. Mhm. Der kümmert sich sehr stark auch um Haushalt und Familie, obwohl er hauptberuflich voll arbeitet natürlich. Aber dadurch war es ein bisschen einfacher. Er hatte halt auch Schichtdienst, sodass er sich in der überwiegenden Zeit nachmittags nach Schule und so dann auch um unsere Tochter kümmern konnte. Aber es ist schon so, dass man viel Zeit eben für diese Aufgabe braucht und die Familie, Freunde, Bekannte und so schon zurückstecken müssen.
Hm. Okay, und dann bist du 2003 in den Landtag eingezogen und bist du dann bis 2021 dort geblieben oder gab es mal Unterbrechungen und von wann bis wann warst du Kultusministerin und wie bist du das geworden?
Ich bin 2003 direkt in den Landtag gewählt worden und insgesamt 4-mal direkt in den Landtag gewählt worden. Das heißt, ich war also 4 Legislaturperioden Mitglied im Landtag und bin dann jetzt in der letzten Legislaturperiode 2021 ja in den Bundestag auch direkt gewählt worden. Mhm. Insofern hatte ich keine Unterbrechung, was das Mandat angeht. Ich hatte eine Unterbrechung, wenn man das so nennen möchte, und war nicht mehr Mitglied in einer Fraktion ausschließlich, sondern ich war auch Mitglied der Landesregierung als Kultusministerin von 2013 bis 2017. Mhm. Eigentlich wäre es bis Anfang 2018 gewesen, aber da ist ja die Legislaturperiode etwas früher geendet, weil eine grüne Abgeordnete bei einer Einstimmenmehrheit von Rot-Grün zur CDU gewechselt war. Mhm. Und dann gab es vorgezogene Neuwahlen in Niedersachsen. Und deswegen war die Legislaturperiode nicht 5 Jahre lang, sondern so 4 Jahre und 9 Monate. Und deswegen war meine Amtszeit sozusagen etwas früher dann durch, im Jahr 2017. Und dann bin ich noch mal 3 Jahre knapp im Landtag als finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion tätig gewesen. Und ja, habe gedacht, mit Mitte 55 ist es vielleicht noch nicht zu spät, noch ein bisschen was anderes zu machen. Und bin halt jetzt seit einem halben Jahr im Bundestag. Würde jetzt mal sagen, so nach den ersten 4 Monaten, ja, das war die richtige Entscheidung. Es macht wirklich sehr viel Spaß, in einem deutlich größeren Team auch arbeiten zu können. Auch die Dimensionen sind gewaltig. Auch wenn natürlich gerade so die letzte Woche sehr, ja, dann doch nochmal alles durcheinander gerüttelt hat und ich mir vor 5 Monaten noch nicht hätte vorstellen können, dass ich mal über solche existenziellen Fragen wie Militäreinsätze in tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen mich beschäftigen muss. Das ist kein so einfaches Thema. Das ist für uns alle ja auch schwierig. Ich denke, insgesamt ist die Arbeit als Bundestagsabgeordnete gerade in so einer Situation, wenn man schon viel Erfahrung hat, durch den Landtag parlamentarisch einige Erfahrung gesammelt hat und auch in einer Landesregierung Erfahrung gesammelt hat, auch eine ganz gute Situation. Da kann man doch auch viel einbringen.
Mhm. Und was sind jetzt deine Arbeitsbereiche und deine Ausschüsse im Bundestag?
Ich bin Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Dort bin ich auch stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Ich bin außerdem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Hm. Der hat einen etwas längeren Titel. Und dann bin ich noch stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Auf Bundesebene ist das ein bisschen aufgeteilt. Auf der Landesebene war Haushalt und Finanzen zusammen in einem Ausschuss. Auf Bundesebene gibt es dafür 2 Ausschüsse. Also so der eine, der kümmert sich um die Einnahmen des Staates und der andere, der kümmert sich darum, wie das Geld dann wieder ausgegeben wird.
Welche Strukturierung findest du besser, wenn das zusammen ist oder getrennt?
Also ich persönlich fände es eigentlich besser, wenn es zusammen ist, weil das eine ja doch meistens nicht ohne das andere diskutiert wird. Meistens diskutiert man ja über die Ausgaben und guckt dann, wie gestalten wir denn die Einnahmesituation des Staates. noch dazu. Allerdings kann ich das schon nachvollziehen. Auf der Bundesebene hat man wesentlich mehr Steuerkompetenzen. Also die Einkommensteuer, die Verbrauchssteuern, die Körperschaftssteuer, Unternehmenssteuern und so. Das wird ja alles bundeseinheitlich geregelt. Das Land selbst hat ja gar keine eigenen, also nicht viele eigene Steuereinnahmen. Also wir haben die Biersteuer. Mhm. Also immer wenn man Bier trinkt, dann tut man auch was Gutes für das Land.
Gut zu wissen.
Und dann gibt es noch die Grunderwerbssteuer noch. Aber ansonsten war es das dann auch schon. Das Land ist ja auch abhängig davon, dass es eben entsprechende Zuweisungen des Bundes bekommt über Umsatzsteueranteile, aber hat ja keine eigene Gesetzgebungskompetenz in diesen Bereichen. Insofern ist es nachzuvollziehen, dass es auf Bundesebene für das den ganzen großen Bereich des Steuerrechts natürlich einen eigenen Ausschuss gibt. Mhm. Aber es macht auch Spaß. Also das ist schon ja auch eine wichtige Aufgabe, jetzt zu gucken, wie geht es gerecht zu. Wie kann man das gestalten, dass die starken Schultern auch tatsächlich etwas mehr Lasten tragen und die schwächeren Schultern eben nicht so stark zur Kasse gebeten werden. Das ist jedenfalls so mein Credo und damit kann man ja eben auch zu einer gerechten Finanzverteilung oder auch Belastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen auch beitragen.
Mhm. Du hast gesagt, du bist stellvertretende
Finanzpolitische Sprecherin.
Genau. Wer ist denn dann der amtierende finanzpolitische Sprecher?
Das ist Michael Schrodi, ein Kollege von mir aus Bayern. Mhm. Der war bis 2017 stellvertretender finanzpolitischer Sprecher. Und der ist jetzt sozusagen, ich glaube, in seiner zweiten Legislaturperiode in den Bundestag gewählt worden. Ich weiß es gar nicht, ob das stimmt. Der amtierende finanzpolitische Sprecher, der hat nicht mehr kandidiert für den Bundestag aus Altersgründen. Und dadurch ist der Michael Schrodi jetzt sozusagen der finanzpolitische Sprecher. Aus Bayern kommt er. Ja, ich arbeite mit dem ganz gut zusammen. Wir sind immer 13 Mitglieder in der Arbeitsgruppe Finanzen. So ist das aufgeteilt, dass die Mitglieder eines Ausschusses aus einer Fraktion auch eine Arbeitsgruppe bilden. Und wir besprechen dann immer die unterschiedlichen Themen vorher, bevor wir dann in so eine Ausschusssitzung gehen und legen natürlich auch Vorschläge fest für die gesamte Fraktion. Mhm. Das ist schon eine Riesendimension, also verglichen mit dem Landtag. Die SPD-Bundestagsfraktion, das sind zurzeit 206 Abgeordnete.
Wow.
Das ist mehr als der ganze Landtag als Abgeordnete hat. Also nur zum Vergleich, die Landtagsfraktion, die ich verlassen habe im Oktober letzten Jahres, die hatte 54 Abgeordnete. Mhm. Also es ist schon eine etwas andere Dimension. Ich sage immer, wenn ich in die Fraktion komme, das ist wie so ein Landesparteitag, da sind auch 200 Delegierte. Also und da den hat man ja nicht so oft, den hat man eigentlich nur alle 2 Jahre. Und dann so eine Fraktionssitzung, da kommt natürlich ganz viel an unterschiedlichen Kompetenzen, Lebenserfahrungen und politischen Erfahrungen sozusagen zusammen.
Genau, die Fraktionssitzung findet ja in jeder Sitzungswoche statt.
Richtig, die Fraktionssitzung manchmal auch außer der Reihe, wenn besondere Ereignisse sind. Gerade jetzt in dieser Woche haben wir schon auch 2-mal getagt und werden auch in der nächsten Woche nochmal wieder zu einem Extratermin zusammenkommen, auch außerhalb der Sitzungswochen sozusagen. Aber in der Regel ist das so, dass die Fraktion immer dienstags vor dem Plenum tagt.
Okay. Ja, und die besondere Situation ist ja gerade die angespannte Lage in der Ukraine. Es gab jetzt am Sonntag auch eine Sondersitzung im Bundestag dazu, oder?
Es ist richtig, es gab eine Sondersitzung im Bundestag zur Ukraine und ich muss sagen, da hat jeder, der da war, gespürt, das ist auch wirklich eine besondere Sitzung gewesen. Der Bundeskanzler hat eine Regierungserklärung abgegeben, die Menschen in unserem Land, die haben, glaube ich, auch erwartet, dass er eine gewisse Orientierung auch vorgibt. Und ja, immerhin die Ankündigungen, dass wir die Menschen in der Ukraine, die dortige Regierung mit Lieferung von Defensivwaffen unterstützen, dass wir erhebliche humanitäre Hilfe leisten, dass wir im Rahmen der NATO die Nachbarstaaten der Ukraine unterstützen, dass wir unseren eigenen Bundeswehretat deutlich erhöhen werden. Also das sind schon ganz gewaltige, einschneidende Veränderungen gewesen. Und es war auch ein besonders bewegender Moment für mich, muss ich sagen, als dann der ukrainische Botschafter dort begrüßt wurde und alle Abgeordneten, fast alle, muss man sagen, aufgestanden sind und ihm durch das Aufstehen auch seine Solidarität bekundet haben. Und der Bundespräsident Gauck ist ja auch anwesend gewesen und hat ihn dann auch in den Arm genommen. Also das ist schon so ein Moment auch, wo man Gänsehaut bekommt und weiß, solche Momente hat es auch im Deutschen Bundestag noch nicht so viele gegeben.
Ja, und hoffen wir, dass es dabei bleibt, dass es die nicht mehr so häufig geben muss. Zumindest nicht aus so einem krassen und besorgniserregenden Anlass auf jeden Fall.
Ja, also ich hatte davor schon auch mal Gänsehaut, zum Beispiel als dann Olaf Scholz nach vielen, vielen Jahren wieder als Sozialdemokrat Bundeskanzler geworden ist und da eben auch gewählt wurde mit meiner Stimme und der vieler anderer. Das ist natürlich auch ein besonders bewegender Moment, wenn man weiß, Angela Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin und abgewählt oder gewählt worden ist sie im Jahr 2005, glaube ich. Und davor war Gerd Schröder Bundeskanzler. So, genau. Agenda 2010. Ja, möglicherweise habe ich jetzt vielleicht an Gerd Schröder gar nicht so gedacht, weil es schon im Moment eine schwierige Situation ist. Gerd Schröder ist ja über seine Tätigkeit als ehemaliger Bundeskanzler auch mit russischen Energielieferungen, sage ich mal, beschäftigt, hat dort Funktionen in Aufsichtsräten. Und ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass man von ihm fordert, dass er diese Mandate abgibt. Ja. Das unterstütze ich vollständig. Es wäre gut, wenn er das täte, weil er hat einfach auch viele Verdienste in der Bundesrepublik. Man konnte sich natürlich politisch immer an ihm reiben, gar keine Frage, aber er hat damals auch zum Irakkrieg Nein gesagt und das nur mal als ein Beispiel genannt. Warum er das jetzt nicht tut, weiß er nur allein im Moment und ich hoffe, dass er da auch noch seine Meinung ändert.
Ja, vor allem hätte ich sonst gehofft, dass er, der ja tatsächlich mit Wladimir Putin privat befreundet ist, sonst wenigstens von sich aus nochmal versucht, Gespräche da anzuleiern. Also ich weiß nicht, ob er in der Position derzeit ist, dass er das könnte. Aber zumindest, dass er von sich aus dann jetzt sagt, er legt die Mandate nieder bei Gazprom und so weiter, halte ich auch für eine richtige Entscheidung. Aber warten wir es ab. Wie du gesagt hast, das weiß nur er alleine.
Also ich glaube, dass er eine Rolle spielen kann natürlich auch, wenn es darum geht, wieder einen Zugang zu bekommen zu der russischen Seite. Aber das ist natürlich alles im Moment ein bisschen Spekulation. Also ich würde mir einfach wünschen, dass er das tut, was man jetzt tatsächlich auch machen kann. Und alles andere sollte man jetzt nochmal abwarten. Ich weiß, dass da auch verschiedene Bitten an ihn herangetragen worden sind.
Ja. Klar, davon wäre ich auch ausgegangen tatsächlich. Okay, du hast gesagt, dass die Bundestagsfraktion riesengroß ist im Vergleich zum Landtag, beziehungsweise jetzt sogar zu dem gesamten Landesparlament. Kennt man denn alle Kollegen? Und wie ist der Austausch untereinander? Oder kommt es vor, dass man einander gar nicht bekannt ist und noch gar nicht weiß, wer der Gegenüber ist?
Also die Kolleginnen und Kollegen in meinem direkten Arbeitsumfeld in den verschiedenen Ausschüssen, die kenne ich jetzt eigentlich schon ganz gut. Auch die Kollegen aus der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen kenne ich ganz gut. Bei vielen anderen Kollegen muss ich immer erst noch mal überlegen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das geht denen nicht anders mit mir. Insofern lernt man so jede Sitzungswoche immer mal wieder auch ein neues Gesicht kennen. Ich versuche auch mit dem einen oder der anderen auch immer mal so einen kurzen Smalltalk zu haben, damit man auch weiß, das Gesicht und der Name, die kann ich jetzt besser zusammenbringen. Allerdings ist es auch wirklich eine ganz gutes Miteinander. Also wir versuchen uns auch gegenseitig zu unterstützen und die Diskussionskultur ist wirklich gut, sehr diszipliniert, sehr vielfältig und bunt. Immerhin haben wir in unserer Fraktion ja jetzt 49 Abgeordnete unter 35 Jahren. Bei den neuen Abgeordneten. Und das ist schon, denke ich mal, eine ordentliche Verjüngung auch der Bundestagsfraktion.
Ja, Und ich glaube, jünger ist auf jeden Fall die richtige Richtung, was das Parlament angeht, denn sonst wird es irgendwann eingestaubt.
Das ist richtig. Ich bin jetzt eigentlich aber eine der älteren Neun. Mit 55 oder bald 56 Jahren gehört man dann schon eher zu den Älteren, zumindest was die neuen Abgeordneten angeht. Ich glaube, es macht dann die gute Mischung, weil ich kann ja ein paar Erfahrungen mit einbringen und eben auch ein bisschen unterstützen mit Hinweisen und Tipps, die ich so im sonstigen parlamentarischen Alltag kennengelernt habe. Also es ist schon auch so, dass einige Kolleginnen und Kollegen sicherlich die ersten 5 Monate auch eine ganz heftige Lebensumstellung hatten. Wobei ich das jetzt gar nicht nur altersabhängig mache, sondern das ist natürlich so, wenn man das neu aus einem ganz normalen beruflichen Alltag dann in so ein Mandat reinkommt. Das ist schon was völlig anderes. Ich habe das selbst auch erlebt im Landtag, wenn man dann plötzlich von heute auf morgen nicht mehr seinen gewohnten Weg von zu Hause zur Arbeit im Büro und anschließend wieder Feierabend hat, sondern wenn man dann wirklich eigentlich jeden Tag woanders ist und immer unterwegs ist und das Büro in der Handtasche oder im Rucksack ist. Also das ist schon ein völlig anderes Leben und Arbeiten.
Ich überlege gerade, wie ist denn der Unterschied von der Arbeit in der Landesregierung zur Arbeit im Bundestag? Also du bist ja jetzt nicht direkt Teil der Regierung, aber der Regierungsfraktion. Also wie sind die unterschiedlichen Arbeitsweisen sozusagen?
Also im Landtag habe ich ja verschiedene Situationen kennengelernt. Ich bin erstmal in die Opposition gewählt worden, habe 10 Jahre Opposition kennenlernen dürfen. Dann bin ich in die Regierung gekommen und war dort nicht nur Abgeordnete in der Regierungsfraktion, sondern auch gleich Regierungsmitglied als Ministerin. Und bin dann aber auch 2017 wieder Abgeordnete einer Regierungsfraktion geworden. Das heißt, ich habe die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut kennenlernen können und jetzt eben auch die Bundesebene in der Regierungsfunktion. Die intensivste Zeit, das muss man sagen, war die als Ministerin. Das ist nochmal völlig anders. Ich habe gesagt, gibt man so ein bisschen seine persönliche Freiheit an der Garderobe ab oder in dem Moment, in dem man sich das erste Mal in den Dienstwagen setzt. Allein die Tatsache, dass mein Vorgänger zu mir gesagt hat, so, das ist jetzt der Fahrer Herr XY und den werden Sie jetzt häufiger sehen als Ihren eigenen Mann. Das ist schon erstmal ein bisschen befremdlich für mich gewesen. Aber letzten Endes muss ich sagen, ich habe dann zwar einen anderen Fahrer anschließend gehabt, aber den habe ich dann schon häufiger gesehen als meinen eigenen Mann. Und man ist wirklich durch das Ministerium mit Terminen so fremdbestimmt, dass man voll durchgetaktet ist. Wenn ich manchmal abends nach Hause gekommen bin und mein Mann mich gefragt hat, wie war dein Tag, wo warst du heute so, dann war das eigentlich eher so, ich konnte mich dann gar nicht mehr dran erinnern, was ich an dem Vormittag alles besucht habe. Und das kommt dann natürlich nach und nach. Man hat ja einen Kalender, man kann das natürlich auch alles gut nachvollziehen. Und an viele Besuche erinnere ich mich auch wirklich noch, weil sie zum Teil sehr beeindruckend und sehr nachhaltig waren. Allein die Termine zum Beispiel, die ich als Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten machen durfte, die sind schon sehr eindringlich, wenn man vor Überlebenden des Holocaust in der Gedenkstätte Bergen-Belsen am Obelisken spricht zum Jahrestag. Das ist schon etwas, das vergisst man nie wieder in seinem Leben. Und insofern habe ich total viele tolle und gute Erinnerungen an die Zeit als Ministerin, aber auch solche, wo dann 10.000 Menschen auf der Straße waren und auch gegen meine Politik demonstriert haben. Das gehört dann eben auch dazu. Aber insgesamt möchte ich die Zeit wirklich nicht missen. Das war eine sehr, sehr gute Zeit.
Okay. Ja, ist wahrscheinlich echt krass, wenn man so einen eigenen Fahrer bekommt auch, oder?
Ja, Das liegt aber daran, weil einfach das Auto dann das Büro ist.
Ja.
Das ist sonst nicht leistbar. Das kriegt man gar nicht hin. Im Gegenteil, es ist eher so, dass man morgens natürlich schon auf dem Weg ins Büro Vorgänge bearbeitet und telefoniert, dass man dann zu verschiedenen Terminen muss. Wir sind teilweise ja wirklich den ganzen Tag nur im Auto unterwegs gewesen zu unterschiedlichen Terminen. Und dann, wenn man abends um, ich sag mal, 21.30 Uhr zu Hause abgesetzt wird, dann ist ja noch nicht Feierabend. Dann nimmt man sich auch noch mal wieder Akten mit raus. Also es ist halt eine intensive Zeit. Und wenn man dann das selbst fahren müsste, ist das schon ganz schön, also ich glaube, das kann man nicht. Da muss man dann eben viele Termine absagen und sagen, das kann man nicht schaffen und leisten. Und dadurch wäre man dann nicht so viel im Land unterwegs. Niedersachsen ist großes. Ich weiß noch, kann mich gut dran erinnern, so ich war ein halbes Jahr im Amt. Da ist eine Schule im Wittmund ja fast vollständig abgebrannt. Mhm. Da bin ich dann sofort mit meinem Fahrer dorthin gefahren. Da sind wir dann, ich weiß nicht, über 3,5 Stunden gefahren, um dann da auch vor Ort zu sein und sofort mit den Betroffenen dann zu regeln, wie geht's denn weiter in den nachfolgenden Tagen, wo können die Schülerinnen und Schüler untergebracht werden, wie kann das Land unterstützen, damit die Schule möglichst schnell wieder aufgebaut wird, wie können Räumlichkeiten und schulorganisatorische Maßnahmen machen, wie kann die Schule mit Lehrkräften oder anderem Personal unterstützt werden. Also nur um mal so ein Beispiel zu nennen. Das ist ja wichtig, dass man dann einfach auch mal vor Ort ist und das kann man nicht leisten, wenn man da nicht auch wirklich ein gutes Team hat, das einen unterstützt.
Ja. Okay. Und deine Tätigkeit jetzt als Bundestagsabgeordnete, ist sie dann im Vergleich zum Landtags- und dort dann auch Regierungsmandat etwas entspannter?
Also als Bundestagsabgeordnete ist das jetzt nicht entspannter, was den Terminkalender angeht, weil letzten Endes... wenn der Terminkalender voll ist, ist er voll. Also das war auch als MDL so und ist jetzt auch als MDB so. Man kann einfach ein paar Terminanfragen eher mit Ja beantworten, obwohl ich auch immer noch ganz viele Absagen erteilen muss. Es ist insofern ja entspannter, kann man das vielleicht nicht nennen. Man hat nicht mehr diese absolute Verantwortung auf den Schultern liegen, sondern die Regierung ist in der Handlungsebene, in der Exekutive, in der ausführenden Ebene. Und als Parlamentarier ist es ja eher so, dass man die großen Linien diskutiert. Und dann hat man nicht so diese ganz konkrete Verantwortung, die man auf seinen Schultern spürt. Natürlich weiß man, dass die Gesetze wieder auf einzelne Personen ganz konkrete Auswirkungen haben. Aber es ist ein etwas anderes Gespür, was man dann hat, sozusagen bei dem Thema Verantwortung. Und als Ministerin hat man schon ja die direkte Handlungsverpflichtung. Und deshalb ist man ja auch entsprechend ausgestattet. Also ich habe als Ministerin ein Ministerium gehabt, das ungefähr 320 Mitarbeitende hatte, eine Landesschulbehörde mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung mit ungefähr 120 Beschäftigten und dann nochmal 75.000 Lehrerinnen und Lehrer und ungefähr 5.000 ja andere pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulsozialarbeiter und so weiter. Dann hat man ungefähr Verantwortung für, ich weiß nicht, 85 bis 90.000 Menschen. Da gibt's nur noch einen Arbeitgeber, der größer ist in Niedersachsen, das ist Volkswagen.
Ach. Okay, krass. Das wusste ich gar nicht, dass sie noch größer sind.
Die sind aber noch größer, ja. Aber ansonsten ist das schon ein ziemlich großer Laden, wenn man es mal salopp formuliert. Und dafür braucht man dann eben auch ein ganzes Ministerium mit 320 Leuten ungefähr. Während ich als Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages, da habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die mich zum Schluss mit 50 Stunden unterstützt haben. Und jetzt als Bundestagsabgeordnete habe ich ein Team, wo mich 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Und da merkt man ja vielleicht so ein bisschen, wie auch der Arbeitsanfall ist. Das ändert aber nichts daran, dass der Terminkalender von montags morgens bis sonntags abends durchaus gut gefüllt sein kann, egal welche Funktion man jetzt hat.
Dein 7-köpfiges Team, ist das auf den Wahlkreis und den Bundestag aufgeteilt?
In Berlin arbeiten 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hier im Wahlkreisbüro Northeim arbeiten auch 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann habe ich noch ein Wahlkreisbüro in Goslar.
Ah, okay.
Dort arbeitet eine Mitarbeiterin. Alle allerdings jetzt nicht nur mit vollen Stundenanteilen, sondern eben auch mit unterschiedlichen Stundenanteilen. Das sind jetzt sozusagen die Anzahl der Köpfe in Anführungszeichen. Ja. Das macht aber, also mir macht das jedenfalls total viel Spaß. Ich hoffe, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch viel Spaß macht. Das ist schon auch, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, eine tolle und richtige Entscheidung gewesen, jetzt nach 20 Jahren knapp Landtag, nicht ganz, dann zu sagen, ich mache noch mal einen Schritt und gehe in den Bundestag. Das sind einfach auch noch mal andere Themen, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, dann in der Finanzpolitik eben doch viel übergreifender, was man gestalten kann. Dafür kann man zum Beispiel auf der Landesebene in der Bildungspolitik ganz konkret an den Schulen etwas verändern. Da hat man ja auf der Bundesebene wiederum keinen Einfluss.
Also als du dann in den Bundestag gewechselt bist, wolltest du dann auch was thematisch komplett anderes machen? Oder du hattest, glaube ich, gesagt, dass du dich auch schon mit Finanzpolitik und so auf Landesebene auch beschäftigt hast?
Ja, ich wollte im Bereich der Finanz- und Haushaltspolitik möglichst bleiben.
Okay.
Ich hätte jetzt auch noch Aufgaben im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, so heißt der,
okay.
Wahrgenommen. Oder vielleicht auch im Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Da ist der ganze Kita-Bereich, also frühkindlicher Bildungsbereich enthalten. Bei den Themen brennt ja auch immer noch mein Herz. Also das ist ja nicht so, dass ich mich da nicht mehr drum kümmere. Aber es ist nicht immer wirklich gut, wenn man in der politischen Diskussion in Themenfeldern unterwegs ist, in denen man vorher in einer anderen staatlichen Gewaltebene war. Also ne, die Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative, die ist ja schon aus guten Gründen so. Und wenn man vorher in der Exekutive, in der Regierung, im Bildungsbereich war und anschließend wird man dann wieder bildungspolitische Sprecherin in einem Parlament, das ist nicht wirklich gut. Also für mich hat sich das nicht richtig angefühlt. Und dadurch, dass ich auf der kommunalen Ebene eigentlich fast immer Haushalt und Finanzpolitik gemacht habe, also ehrenamtlich. Mhm. Ich bin ja weiterhin auch als Mitglied des Landtages, also bis 2013 im Gemeinderat gewesen und von 2006 an bis heute auch im Kreistag.
Mhm.
Hat es eigentlich nahegelegen, dass ich mich mit dem Thema Kommunen, Finanzierung von Kommunen und eben auch Steuerrecht und Haushaltsrecht beschäftige. Gerade wenn man auch als Ministerin mit dem Kultusetat 20% des gesamten Landesetats verwaltet, sage ich mal. Das sind am Ende, als ich das Ministeramt abgegeben habe, fast 6 Milliarden Euro gewesen. Das ist dann schon etwas, wo ich jetzt mal sage, man hat eine ganze Menge Erfahrung auch im Haushalts- und Finanzbereich gesammelt und kann da dann auch ganz gut in diesen Überblick hineingehen. Das kommt mir auch zugute. Ich weiß, wie es in einem Ressort ist. Und von daher ist das ganz interessant, jetzt auch zu gucken, wie das in den anderen Bereichen ist. Und die Landesebene und Bundesebene sind da ja auch nicht ganz so unterschiedlich.
Okay. Ja gut, das heißt, du bist da schon mit einiger Erfahrung rangegangen und jetzt geht's noch mal weiter.
Genau, ich habe großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so ganz neu dabei sind, also die wirklich entweder auch vom Lebensalter her ja wenig Erfahrung haben sammeln können bisher oder auch durch politische Tätigkeit. Da sind ja auch einige ganz neu dabei, die vorher einfach ganz was anderes gemacht haben und auch noch nie ein kommunales Mandat hatten oder so. Also ich glaube, da muss man wirklich erstmal sich so ein bisschen akklimatisieren. Soweit das bei mir geht, versuche ich dann einfach auch gerne mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber nicht so ungefragt. Also ich denke mal, die können auch ihre eigenen Erfahrungen sammeln, aber falls Bedarf ist oder so, stehe ich da auch ganz gerne zur Verfügung.
Das ist schön. Was sollte man denn noch über dich als Privatperson wissen? Hast du irgendwelche Hobbys, von denen man sonst nichts weiß?
Naja, ich habe ja bis zu meinem 28. Lebensjahr Handball gespielt und mich begeistert Handball auch immer noch. Also ich gucke Handball wesentlich lieber als Fußball, auch wenn jetzt vielleicht die Fußballfans die Stirn runzeln. Natürlich gucke ich auch gerne Fußball, wenn mal die Nationalmannschaft spielt oder so, aber ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt nur so meine Favoritensportart. Also Handball, das ist schon wirklich spannend. Ich wandere mit meinem Mann. Also wenn wir es irgendwie hinbekommen, dann sind wir sonntags unterwegs, entweder bei etwas kürzeren Spaziergängen oder mal bei längeren Wanderungen. Das kommt mir ganz gut zu Pass, weil ja der Harz auch mein Wahlkreis ist. Den habe ich mir also schon in den letzten 20 Jahren auch bei Wanderungen schon ganz gut auch erschlossen. Aber wir wandern auch gerne mal in den Alpen, Südtirol oder so. Also da gibt's ja viele schöne Flecken. Jetzt wollen wir vielleicht mal im Sommer mal in den französischen Alpen wandern. Also mal schauen, ob das uns gelingt. Man weiß ja nie, wie jetzt auch die Corona-Entwicklung weitergeht. Also das ist so mein Hobby, mein Ausgleich, so ein bisschen eben an der frischen Luft sich auch bewegen zu können. Ansonsten bleibt ja für andere Hobbys auch nicht ganz so viel Zeit. Ich habe eigentlich immer versucht, wenn ich politisch tätig war, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, immer den Kontakt auch zu den Fragen vor Ort zu behalten. Und das ist mir gelungen dadurch, dass ich eben auch ehrenamtlich politisch tätig war. Ich habe mal gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Also mein Hobby war ja auch unter anderem Kommunalpolitik. Dann hatte ich aber kein Hobby mehr. Ne? Ja. Also weil man natürlich auch als Kreistagsabgeordnete, wenn man im Landtag ist, trotzdem als die Abgeordnete wahrgenommen wird. Mhm. Selbst wenn man da ans Rednerpult geht, wird ja nicht unterschieden zwischen der Abgeordneten im Landtag und der Kreistagsabgeordneten. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so, ich werde nicht gewählt hier, weil ich mal Ministerin war oder weil ich schon 20 Jahre im Landtag bin oder so, sondern ich habe immer das Gefühl, ich werde gewählt, weil ich Frauke bin. So, und weil sie mich die Menschen kennen. Und in meinem Ort bin ich eben auch so, ja, würde ich mal sagen, da kann ich auch ganz normal noch zum Sportfest gehen und wir stehen am Bratwurststand zusammen und essen eine Bratwurst oder sowas. Also das ist halt, man muss wirklich versuchen, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, nicht abzuheben und sich nicht nur selbst vermarkten wollen. Also ich weiß, dass das heute dazugehört, dass man auf sämtlichen Social-Media-Plattformen unterwegs ist. Am besten wie so Influencer alle halbe Stunde sagen, wo man gerade ist und in welchen wichtigen Ausschuss man was besprochen hat oder so. Aber das ist für mich keine Politik. Mhm. Also wir müssen kommunizieren. Das muss man heute anders machen als noch vor 15 Jahren. Da kann ich bestimmt auch noch besser werden. Aber politisch arbeiten, das ist halt wirklich dann erst was, wenn man in die Inhalte auch tatsächlich einsteigt. Wenn man versucht, Mehrheiten zu gewinnen, wenn man tatsächliche Probleme der Betroffenen vor Ort löst. Seien es Einzelprobleme, dass bei einem Unternehmen die Fördermittel jetzt irgendwie gerade stocken und der Antrag nicht bearbeitet wird. Oder seien es soziale Probleme, dass Menschen nicht wissen, wie sie in den nächsten Monat klarkommen oder vielleicht von Abschiebung bedroht sind oder so. Also wirklich immer versuchen muss, auch inhaltlich in die Arbeit einzusteigen und dann aber im Großen versuchen muss, dass solche Probleme aufgrund gesetzlicher Lagen gar nicht erst entstehen, sondern dass man eben so ein bisschen die Gesetzgebungskompetenz auf der jeweiligen Ebene dann auch tatsächlich nutzt. Und das fehlt mir manchmal bei denen, die sehr aktiv sich selbst vermarkten. Mhm. Und das ist aber nicht das Entscheidende. Es ist entscheidend, dass man inhaltlich arbeitet und nicht, wie oft man in der Zeitung steht.
Ja. Bietest du eigentlich auch sowas wie eine Bürgersprechstunde an?
Also wir haben zum Beispiel mal Bürgersprechstunde gemacht, als jetzt ganz konkret Corona losgegangen ist. Ich das auch mal mit Simon Hartmann zusammen angeboten. Meine Büros sind jeden Tag, also jeden Werktag erreichbar. Man kann mir immer E-Mails schicken und ich rufe in der Regel auch zurück oder wir antworten dann auch schriftlich. Also mit mir in Kontakt zu treten, das ist, glaube ich, gar kein Problem. Ob eine Bürgersprechstunde so wirklich Sinn und zielführend ist, mich hier eine Stunde hinzusetzen und darauf zu warten, dass die Leute während dieser Stunde anrufen, es ist gut für die Öffentlichkeitsarbeit, aber es ist eigentlich besser, wenn mich die Leute erreichen können, wenn es tatsächlich auch notwendig ist für sie.
Ja.
Und das kann ich eigentlich zusagen, da kann meine Mitarbeiterinnen und mein Mitarbeiter, die können das sicherlich entsprechend bestätigen. Wenn man hier im Büro anruft, dann versuchen wir auch relativ schnell zu reagieren. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt auch Menschen, die erwarten dann auch, dass man Gesetze außer Kraft setzt oder so. Oder dass man, dass man Sachen erledigt, die einen die vorher ganz viele andere auch nicht haben regeln können.
Mhm.
Man kann nicht jedes Bürgeranliegen erfüllen. Also man muss als Politikerin und Politiker auch mal sagen, nein, im Interesse der Allgemeinheit ist die Regelung jetzt so, das hat vielleicht Nachteile im ganz konkreten Fall für Sie, aber das ist auch mit dem Gesetz gar nicht anders angelegt.
Mhm.
Also ist auch nicht immer so einfach. Manchmal was, ja, Unpopuläres dann zu verkaufen.
Ja, aber da ist es ja wahrscheinlich ganz gut, wenn man dann schon 20 Jahre politische Erfahrung hat und das schon ja dann im Laufe der Jahre wahrscheinlich erlernt, oder? Dass man auch mal Nein sagen muss.
Ja, das musste ich auch in der Tat erst so richtig lernen. Selbst heute ertappe ich mich dann immer noch mal dabei, dass ich dann doch die Bitte nicht ablehne und da dann noch mal sage, okay, den Termin mache ich noch und den schiebe mal irgendwie so dazwischen und so. Also doch noch mal einmal mehr zu sagen, ich kann nicht für alles zuständig sein, ich kann auch nicht alles regeln. Das muss ich selbst nach 20 Jahren auch noch lernen. Aber es ist natürlich richtig, das kann ich heute besser schon unterscheiden, als ich das noch am Anfang konnte.
Ja.
Ich habe mir, als ich in den Landtag gekommen bin, das erste halbe Jahr vorgenommen, mal zu gucken, was so alles kommt und dann festzulegen, was ich dann noch an Terminen wahrnehme. Das war dann also spätestens nach dem halben Jahr, es war eigentlich schon früher schon gar nicht mehr leistbar. Aber so richtig lernen kann man das erst, wenn man ja, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so dann dabei war und dann auch wirklich das in etwa einschätzen kann.
Okay. Das Einzige, was wir jetzt noch bräuchten, wäre ein Titel für unser Gespräch. Hast du da eine Idee, wie wir die Folge nennen?
Da lasse ich dir einfach den Vortritt. Ich bin nicht so gut in Headlines erfinden. Die neue Alte oder die alte Neue im Bundestag oder die lebensältere Neue, wenn man das Wort alt nicht benutzen möchte. Also vielleicht ist das ja etwas, aber dir fällt bestimmt noch was Besseres ein.
Okay, ich habe die ja jetzt auf Band und kann noch mal nachhören, was deine Vorschläge waren. Und jetzt spontan habe ich auch nichts, aber ich überlege mal, ob mir sonst noch was anderes einfällt. Aber ansonsten bleibt mir jetzt an der Stelle gar nichts weiter übrig, als dir zu danken für deine Zeit und das Gespräch und den leckeren Kaffee und Kuchen. Auch vielen Dank an dein Büro. Und sofern du nicht noch was auf dem Herzen hast, bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern auch fürs Einschalten und überlasse dir dann die letzten Worte.
Also ich bedanke mich erstmal für dein Interesse und bin ganz erstaunt, dass jetzt schon die Stunde wie im Flug vergangen ist.
Ja.
Du merkst, es gibt eine ganze Menge zu erzählen und ich könnte, glaube ich, zu ganz unterschiedlichen Themen noch locker 3 Stunden füllen. Das wäre natürlich dann langweilig irgendwann mal für die, die zuhören. Aber ich stehe auch für Gespräche oder weitere Podcasts gerne zur Verfügung. Mir ist immer wichtig, deutlich zu machen, wir versuchen wirklich im Landtag oder auch im Bundestag, da wo ich jetzt bin, gute Regeln für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu entwickeln. Und wir sitzen da nicht nur und sind die da oben und denken uns irgendwas aus. Also Politik vermitteln, erläutern, nahebringen und ganz konkret vor Ort handeln, das ist so das, was mich immer antreibt. Ich hoffe, ein bisschen was davon ist rübergekommen heute. Und ich wünsche dir ganz viele neue, interessante Interviewpartnerinnen und Partner.
Ganz herzlichen Dank und dann sag ich wie immer over and out.